glaube, dass meine Frau und ich mittlerweile das Hörspiel Die fünf Geschwister nicht mehr hören können, weil es bei uns rauf und runter läuft. Aber vermutlich ist es auch meinen Eltern mal so gegangen, denn auch wir haben angefangen, dieses Hörspiel zu hören. Damals noch alles auf Kassetten, aber es war ein Hörspiel, das wir unheimlich gerne zu Hause hörten. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, dass es da immer alles heile ist. Also die Geschwister streiten sich nie, die dürfen unheimlich viele Sachen lösen, ganz, ganz spannende Dinge. Und man hört da nie etwas von Unfrieden, Streitereien heraus. Und ich glaube, dass es in der einen oder anderen Familie durchaus so sein kann. Ich kann aus meiner Vergangenheit berichten, bei uns war es nicht immer so. Und wenn ich an unser Zuhause denke, momentan, da geht es manchmal auch richtig turbulent zu und nicht immer ist alles Friede und Freude. Und ich bin so dankbar, dass das Wort Gottes da auch kein Blatt vor den Mund nimmt und uns nur perfekte Familien vorstellt. Nein, wir finden im Wort Gottes durchaus Geschwister, durchaus Familien, die das nicht ganz so friedlich gemacht haben und gelebt haben, wie beispielsweise die fünf Geschwister. Das Thema heute ist Gott in der Beziehung unter Geschwistern begegnen. Und wir wollen uns miteinander eine längere Passage im ersten Buch Mose anschauen. Und ich bitte jetzt vor allem die Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, das zu entschuldigen, denn alle Jahre wieder an den Basics wird in Klasse 6 genau dieses Thema behandelt. Daher müsste euch das bekannt sein. Ich hoffe trotzdem, dass wir hier und da Dinge, dass ihr hier und da Dinge lernt, die wir noch nicht miteinander behandelt haben. Und ich möchte in diese Geschichte eintauchen. Ein Stück weit hat Anatoli Pankratz ja den Vorspann letzte Woche ja schon geleistet und schon ein wenig erzählt. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass bereits vor der Schwangerschaft Rebekka klar ist, dass irgendetwas nicht in Ordnung, denn in ihrem Bauch findet ein Kampf statt. Und sie bekommt von Gott, das lesen wir uns nachher nochmal durch, bekommt von Gott die klare Ansage, dass da Zwillinge im Bauch sind und dass es außergewöhnlich ist. Nicht der Erstgeborene wird das Erstgeborenenrecht und den Segen empfangen, sondern er wird dem Jüngeren dienen. Und dann kommen diese zwei jungen Männer auf die Welt und der eine ist rothaarig und behaart und der andere ist glatt. Und das Leben entwickelt sich so. Und es wird spannend, denn während Esau zu Vaters Stolz wird, wird Jakob eher Mamas Liebling. Und sie entwickeln sich ganz unterschiedlich. Esau ist ein Mann, wie er im Buche steht. Er ist jagdkundig und ist tagelang unterwegs, um Wild zu jagen und das dann entsprechend zuzubereiten. Und Jakob, sagt uns die Bibel, ist dann vor allem in der Nähe der Zelte unterwegs. Ein gesitteter Mann, sagt die Bibel. Und wenn wir uns die Namen anschauen, so bedeutet Esau rötlich oder behaart und Jakob, da steht im Hebräischen, das habe ich mir sagen lassen, stehen da nur zwei Buchstaben, die Konsonanten Q und B. Und man kann, kommt darauf an, was für ein Vokal man da einsetzt, entweder Verse oder an der Verse halten oder auch betrügen, daraus machen. Und deshalb trägt er dann auch diesen Namen der Betrüger oder der Listige oder der Felsenhalter. Und es ist spannend, dass sich in dieser Familie sehr zügig die Fronten klären. Und das haben wir ja bereits letzten Sonntag gehört, dass die Situation nicht ganz einfach ist. Während Jakob sehr stolz ist auf seinen Sohn, während Isaac sehr stolz ist auf seinen Sohn, ist Rebekka natürlich genauso stolz auf ihren Sohn. Und beide leben so nebeneinander und es dauert nicht lange, da kommt es zu Konflikten. Und ein Thema, das wir mit Sicherheit auch aus unseren Familien, aber auch aus unserer Gemeinde kennen, wird plötzlich ganz präsent. Jakob möchte das Erstgeburtsrecht. Er möchte das, was eigentlich seinem Bruder zusteht. Und er wartet auf eine Situation, es ergibt sich eine Situation. Esau kommt unheimlich hungrig von der Jagd zurück und er hat so Hunger, dass er sagt, Jakob, gib mir etwas von diesem Rötlichen, das du da hast, wahrscheinlich ein Linsengericht, zu essen. Und er sagt, naja, kannst du gerne haben, aber verkauf mir dafür dein Erstgeburtsrecht. Und Esau denkt da nicht wirklich dran und tut das und verspricht ihm das, sagt, kein Problem, kannst du haben, her mit dem Essen. Und so entwickelt sich zwischen diesen zwei jungen Männern eine Streiterei, teilweise noch nicht offen gelebt, aber irgendwann mal ruft dann der älter gewordene Vater Isaac seinen Sohn, den Esau, und sagt, mach dich auf den Weg. Ich weiß nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Ich möchte, dass du ausziehst, dass du ausgehst, dass du ein gutes Wild jagst und ein tolles Essen vorbereitest, so wie ich das mag. Und dann bringst du es mir und dann segne ich dich. Und Rebekka bekommt das Ganze mit. Und mit Sicherheit hat sie die Worte, die Gott ihr gesagt hat, noch im Hinterkopf. Wir wissen nicht aus der Bibel, ob dieses Versprechen, diese Prophezeiung Rebekka mit Isaak teilte, aber sie holt den Jakob. Und miteinander, die Geschichte kennen wir, schmieden sie einen Plan, setzen diesen Plan um und Jakob holt sich den Segen für den Erstgeborenen. Und als Esau kurze Zeit später nach Hause kommt und merkt, dass sein jüngerer Bruder ihn nicht nur um das viele Geld und die Hirten und die Knechte und die Mägde und auch das Vieh betrogen hat, denn ihm würden 2/3 des gesamten Reichtums zustehen, sondern er hat ihn auch um den Segen, der so wichtig ist, betrogen. Und er ist voller Hass, voller Zorn und er droht, Jakob umzubringen. Und Rebekka, die unter dem Vorwand, dass Jakob sich eine Frau suchen soll, schickt Rebekka den Jakob nach Haran, um dort sich entsprechend eine Frau zu suchen. Was für eine Geschichte. Was für ein Leben. Aber vielleicht nicht ganz so extrem, aber kennen wir das aus unseren Familien? Kennen wir das aus unserem Alltag, dass Neid und Streitereien immer mehr Platz einnehmen in unseren Familien und unsere Familien zerstören? Ihr Lieben, ich möchte diese Ebene mal verlassen. Das, was wir gelesen, das, was wir gehört haben, das steht in der Bibel und das hat sich genauso zugetragen. Aber es gab auch noch eine andere Ebene. Es gibt noch etwas, was wir nicht sehen, was wir vielleicht selbst, wenn wir in der Situation stehen, nicht erleben, aber das trotzdem passiert und das in Ewigkeit passiert. Auf einer ganz anderen Ebene, in einer ganz anderen Dimension. Und diesen Einblick gibt uns das Neue Testament. Und diesen Einblick, den finden wir im Römerbrief. Und wenn wir Römer 9 aufschlagen, dann finden wir, dass diese Geschichte noch aus einer ganz anderen Perspektive, noch aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet werden kann. Und ich möchte, dass wir gemeinsam Römer 9 ab Vers 10 lesen. Entschuldigung. Römer 9, ab Vers 10. Da geht es um Israel und Gottes Verheißungen für Israel. Und da heißt es ab Vers 10, nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie von unserem Vater Isaak schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit nach freier Auswahl der gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich. Und wen er will, verhärtet er. Ein interessanter Einblick, den uns hier die Bibel viele Jahrhunderte später gibt. Und wir finden hier eine Erklärung, die ich außergewöhnlich interessant finde, die ich so spannend finde und vielleicht ein Stück weit auch unfair und gemein. Aber die Bibel sagt uns ganz klar und ganz deutlich, dass Gott sehr bewusst im Bauch von Rebekka eine Entscheidung getroffen hat. Und diese Entscheidung ist zugunsten von Jakob ausgefallen. Und er hat diese Entscheidung getroffen, als beide Kinder noch im Bauch waren. Denn in diesem Zustand waren sie nicht dazu in der Lage zu handeln. Denn in diesem Zustand waren sie nicht dazu in der Lage, einen Gedanken zu fassen und damit gute Werke oder schlechte Werke, Gutes oder Böses zu vollbringen. Nein, diese Entscheidung ist gefallen, weil Gott sich das so vorgenommen hat. Hier steht der Begriff Vorsatz, fand ich ganz interessant. Ich kann kein Griechisch, aber habe das so ein bisschen herausgelesen aus den Büchern, dass da Prothesis drin steht. Das Wort Prothese wird heute davon abgeleitet. Und das heißt, etwas offen vor Augen stellen. Einen Plan, einen Vorsatz, eine Bestimmung zu offenbaren. Gott hat also eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung war nicht abhängig von Jakob oder Esau. Sie war nicht abhängig davon, wie sie aussehen. Ob der eine rothaarig und behaart ist oder der andere eher eine glatte Haut hatte. Diese Entscheidung hing auch nicht davon ab, ob jemand etwas Gutes getan oder nicht getan hatte. Sie hing nicht von den Werken ab, auch nicht von den Gedanken, sondern diese Entscheidung wurde bereits im Vorfeld, im Mutterleib getroffen. Und diese Entscheidung, da sagt uns die Bibel das sehr deutlich, diese wurde getroffen, weil oder aufgrund des Berufenden. Es geht ja also um Gott, er ist derjenige, der diese Entscheidung trifft. Es geht nicht um uns oder in diesem Fall um Jakob und Esau, sondern er hat diese Entscheidung getroffen und hat es aus freien Stücken so gemacht. Und ich finde das interessant, ich finde das spannend, ja teilweise bewegt mich das wirklich sehr, dass die Bibel dann weiter sagt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und das finden wir wirklich dann auch später in den Büchern, ob wir uns nun das Buch Obadja anschauen, wie Edom, also die Nachkommen Esaus, dann wirklich darunter leiden müssen. Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Ist das gemein? Ist das unfair? Irgendwie schon. Aber uns steht es nicht zu, diese Entscheidung zu treffen. Uns steht es nicht zu urteilen und zu sagen, das ist gemein, das ist nicht fair. Nein, Gott ist souverän und Gott hat einen Plan, er hat einen Vorsatz, er hat eine Bestimmung für diese Familie, für beide, sowohl für Esau als auch für Jakob. Und er trifft diese Entscheidung aus freien Stücken, unabhängig davon, was diese jungen Männer an den Tag legen. Und es ist anfangs ein wenig irritierend, aber es zeigt uns deutlich auf, dass es nicht um uns geht, sondern dass Gott hier einen größeren Plan hat mit seinem Volk, dass er hier einen größeren Plan hat mit dieser Familie und diesen Plan umsetzt. Völlig egal, wie wir uns da entwickeln. Und wir bekommen hier die Frage, was sollen wir nun dazu sagen? Ist das etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Und die Bibel sagt, nein, das sei ferne. Und dann wird ein weiteres Beispiel von Mose und auch vom Pharao gebracht. Gott gebraucht Menschen, um sich in den Mittelpunkt zu stellen. Gott gebraucht Menschen, um einen Plan zu verwirklichen. Und in diesem Plan sind auch Menschen dabei, die verhärtet werden, damit dieser Plan umgesetzt werden kann. Ihr Lieben, kehren wir zurück zu 1. Mose. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, dass Neid sich nicht nur gegenüber unseren Mitmenschen richtet. Dass Neid nicht nur ein Gefühl ist, das entsteht, wenn der andere bevorzugt wird. Dass Eifersucht nicht nur ein Gefühl ist, das bei uns entsteht, wenn der andere mehr geliebt wird, mehr bekommt. Nein, Neid ist auch eine klare Kritik an der Verteilung Gottes. Gott hat das so festgelegt. Gott hat das so bestimmt. Und vielleicht müssen wir immer wieder auch in unser Leben hineinschauen. Und wenn ich meine Kinder beobachte, dann merke ich, dass das sehr früh in den Kindern zutage kommt. Wenn es Süßigkeiten gibt und diese nicht gerecht aufgeteilt werden, gibt es sofort Streitereien. Wehe, es gibt hier Geschenke und da keine. Und dann geht es irgendwann mal in die Schule und da sind die Noten besser oder schlechter und das führt zu Konflikten. Und der eine hat oder die eine hat mehr Freundinnen als die andere und das führt auch wiederum zu Konflikten. Und so haben wir immer wieder in unserem Alltag Konflikte, haben wir Neidereien, haben wir Eifersucht und diese Streitereien zerfressen uns. Dieses Gefühl, diese Einstellung macht uns kaputt. Und wenn wir älter werden, stellen wir das ein Stück weit auch zur Schau, auch bei uns, also wenn es nicht um leibliche Geschwister geht, sondern auch untereinander in der Gesellschaft. Wir stellen gerne das, was wir haben, dar und das führt dazu, dass andere dann voller Neid sind. Ihr Lieben, Gott hat jedem von uns etwas zugedacht. Jeder von uns hat etwas von Gott bekommen. Und wenn wir das begehren, wenn wir unzufrieden sind mit dem, was wir haben, ob das nun unsere Fähigkeiten, unser Aussehen, unsere Erfolge, unser Reichtum ist, dann ist es Kritik an Gottes Verteilung. Dann ist es Kritik an Gottes Gnade und Erbarmen. Dann ist es Kritik an seinem Handeln. Und deshalb lasst uns lernen, uns demütig unter seine Gnade zu stellen. Er hat jedem gegeben, wie er das für richtig hält. Und es zerstört uns in unseren Familien, wenn wir das versuchen zu erreichen, wenn wir das versuchen zu erlangen, was der andere hat. Und das mit Krampf und Kampf tun, so wie Jakob es auch getan hat. Wir gehen weiter und steigen wieder ein in die Geschichte und schauen uns an, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt. Jakob muss fliehen und er macht sich auf den Weg. Und auf den Weg nach Haran wird es Abend und er möchte sich hinlegen, möchte sich ausruhen, möchte ein wenig schlafen. Und dazu lesen wir aus 1. Mose 28 ab Vers 10. Die Begebenheit. 1. Mose 28 ab Vers 10. Jakobs Traum und Gelübde. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hingehst. Und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehren zum Hause meines Vaters, dann soll er mein Gott sein. Eine interessante Begebenheit. Gott begegnet Jakob hier und er träumt etwas Wundervolles. Und er bestätigt nochmal diese Verheißung, die bereits seinem Vater und seinem Großvater gegeben wurde. Und Jakob steht auf und er heiligt diesen Ort. Und dann sagt er, wenn Gott mich durchträgt, wenn all diese Dinge wirklich geschehen werden, dann soll er mein Gott sein. Dann soll dieser Herr mein Gott sein. Und Jakob macht sich auf den Weg nach Haran und dort verliebt er sich sehr schnell. Wir kennen die Geschichte und Laban betrügt ihn. Er jubelt ihm seine ältere Tochter unter und er muss Lea heiraten. Und 7 Jahre später nochmal, also er bekommt die Rahel, muss noch 7 Jahre arbeiten. Und in dieser Zeit, und wenn wir in die Bibel hineinschauen, sehen wir, dass Jakob ständig dabei ist, gegen die Menschen zu kämpfen. Das entspricht seiner Natur, es sich mit den Leuten in seiner Umgebung wirklich schwer zu machen und sich mit ihnen immer wieder anzulegen. Er versucht, Laban zu betrügen, wo er nur kann, versucht, alles rauszuholen, um reich zu werden. Und irgendwann mal, sagt die Bibel, muss er wieder fliehen. Er muss wieder fliehen, er muss wieder weg, weil auch die Situation mit Laban nicht mehr ganz funktioniert. Ich überspringe diesen Part. Laban zieht hinterher, er holt ihn ein und sie schließen letztendlich dann auch einen Bund miteinander. Interessant ist dann aber, was Jakob tut. Jakob ist unterwegs und er weiß, dass ihm Esau entgegenzieht und er kommt nicht alleine, sondern er hat 400 Mann mit dabei. Und Jakob hat so Angst, dass er sein ganzes Hab und Gut in Grüppchen einteilt. Und er schickt Herden voraus. Und diesen Hirten, die diese Herden begleiten, sagt er, wenn ihr Esau und 10 Männern begegnet und er fragen wird, dann sagt, das ist von deinem Knecht. Und ich finde es interessant. Ich weiß nicht, inwieweit Jakob das gewusst hat. Aber ich nehme stark an, dass Rebekka, seine Mutter, ihm das mitgeteilt hat. Dass er einmal der Erste sein wird. Und hier stellt er sich trotzdem sehr bewusst unter Esau und sagt, ich bin dein Knecht. Wenn wir uns die Bibel anschauen, da steht sogar der Begriff dein Sklave. Und Jakob schickt so die einzelnen Hirten mit ihren Herden voraus. Und als es Abend wird, dann ist er ganz alleine an einer Furt. Da ist ein Fluss, Jabok. Und alle anderen sind drüben. Seine Frau, seine Kinder hat er alle eingeteilt, alle Vorkehrungen getroffen, damit falls Esau böse ist und anfängt, wirklich seinem Zorn freien Lauf zu geben und die Drohungen, die er vor vielen Jahren ausgesprochen hat, auch wirklich umzusetzen, ist alles vorbereitet. Und dieser Mann bleibt alleine zurück. Und dann führt er einen Kampf, einen außergewöhnlichen Kampf. Und ich möchte aus 1. Mose 32 die Verse 23 bis 33 lesen. Und er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lass dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Pnuel. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pnuel vorüberkam. Und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Söhne Israels bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührt hat. Eine interessante Begebenheit, eine interessante Geschichte, die ich immer wieder lese und die mich immer wieder erstaunt. Weil hier Jakob endlich das bekennt, endlich zu dem steht, was er sein Leben lang getan hat. Jakob war ein Mann und wenn wir sein Leben anschauen, dann sehen wir, dass er ständig mit den Menschen ringte, dass er ständig mit den Menschen kämpfte. Er wollte der Erste, er wollte der Beste sein, er wollte wohlhabend sein. Er wollte, dass sein Leben gelingt. Er wollte, dass sein Leben gesegnet ist. Und hier in dieser Situation kämpft er mit diesem Mann. Und wir wissen, dass es ein Engel oder dass es, so wie Jakob sagt, er hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und Jakob gibt nicht auf. Was für eine Kraft, was für einen Willen legt dieser Mann an den Tag und ist nicht bereit loszulassen, es sei denn, du segnest mich. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied zwischen Esau und Jakob. Während Esau es völlig gleich war, was mit seinem Erstgeburtsrecht geschieht und damit auch natürlich mit dem Segen, kämpfte Jakob sein Leben lang dafür. Jakob hat begriffen, dass alles Betrügen, dass alles Kämpfen, dass alles Ringen und Arbeiten für Erfolg nichts ist, wenn man nicht gesegnet ist. Er hat begriffen, dass an diesem Segen Gottes alles gelegen ist. Und er sagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Ihr Lieben, kämpfen wir für diesen Segen so? Kämpfen wir für den Segen, so wie Jakob dafür gekämpft hat? Ich möchte die Brücke wieder in die heutige Zeit schlagen. Wie oft geben wir uns Mühe, um die Besten zu sein? Wie oft gibt es Streitereien in unserer Familie aus genau diesen Gründen? Und wir kämpfen gegeneinander. Und da ist auch teilweise unausgesprochen eine Konkurrenz da. Und wir tun alles. Wir sind diszipliniert, wir sind fleißig, wir sind kreativ, um das zu erlangen, was wir uns vorgenommen haben, um jemand zu sein. Aber kämpfen wir auch so intensiv für den Segen Gottes? Ist er uns genauso wichtig wie materieller Erfolg? Ist er uns genauso wichtig wie Anerkennung, wie Ansehen, wie Hab und Gut? Ich möchte, dass wir miteinander einen Blick in den Epheserbrief werfen, um uns dort anzuschauen, was uns die Bibel über diesen Segen sagt. Und wenn wir das erste Kapitel im Epheserbrief öffnen, dann lesen wir ab Vers 3. Die Überschrift hier ist Lobpreis Gottes. Und da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Bis soweit. Ihr Lieben, wir sind in Jesus Christus gesegnet mit allen himmlischen Segnungen und Gaben, die wir uns vorstellen können. Ringen wir um diese Dinge? Was ist uns wichtiger in unserem Alltag? Kämpfen wir, ringen wir um diese Dinge, ringen wir um diesen Segen? Sind wir Gott dankbar für diesen Segen, den wir in Jesus Christus haben? Und hier geht es nicht um Hab und Gut. Hier geht es nicht um Äußerlichkeiten. Sondern die Bibel sagt uns, dass es Segnungen in der Himmelswelt sind. Es sind Dinge wie tiefer Frieden und Vergebung. Es sind Dinge wie Liebe oder Furchtlosigkeit. Es sind Dinge wie Hoffnung. Es sind Dinge wie eine ewige Zukunft mit Jesus Christus. Ist uns das wichtig? Und wenn ich manchmal die Menschen in unserer Gesellschaft beobachte, dann habe ich den Eindruck, dass man sich vor allem um das Hier und Jetzt bemüht. Und man kämpft und arbeitet und tut, weil dieses Hier und Jetzt so wichtig ist. Die Bibel gibt uns eine wesentlich weitere, bessere Perspektive und sagt, schaut, was Gott euch verheißen hat in Jesus Christus. Und in Jesus Christus haben wir das alles. Demütigen wir uns unter die Herrschaft dieses Herrn? Stellen wir uns unter die Herrschaft Jesu Christi? Sind wir Kinder Gottes? Ihr Lieben, wir können nicht wie Jakob mit jemandem ringen und ihn darum bitten, dann uns zu segnen. Wir können nicht mit dem Engel oder mit Gott selbst ringen und sagen, Herr, segne uns, wir lassen dich nicht vorher gehen. Aber was wir haben, das ist da. Und das feiern wir. Das feiern wir morgen. Gott gibt uns in seinem Sohn. Gott gibt uns in seinem Sohn. Und das feiern wir in den nächsten Tagen. Gibt er uns alles, was wir brauchen. Er gibt uns alle himmlischen Segnungen, die wir uns vorstellen können. Wir müssen sie nur annehmen. In ihm. Sind wir bereit, in Jesus Christus zu bleiben? In ihm zu leben? Ist er unser Weinstock? Oder haben wir uns schon längst von ihm getrennt und führen unser eigenes, oft so viel beschäftigtes Leben und merken gar nicht, dass es nicht funktioniert und dass da kein Segen drauf liegt und dass wir von einem Fettnäpfchen ins nächste tappen? Wir haben in Jesus Christus alles, was wir brauchen. Lasst uns das annehmen und in Jesus Christus leben. Ihn als unseren Herrn und Heiland anzunehmen, in einer tiefen, intensiven Beziehung mit ihm zu leben. Die Geschichte, das Leben dieser zwei Männer geht weiter und alle Befürchtungen von Jakob lösen sich in nichts auf, denn Esau begegnet seinem Bruder in Frieden. Und wir lesen das in der Bibel, dass Esau zwar mit diesen vielen Männern kommt, aber überhaupt keinen Groll und überhaupt keinen Hass mehr hegt, sondern beide versöhnen sich. Wir lesen das in 1. Mose 33 und da geschieht diese Aussöhnung. 1. Mose 33. Und Jakob erhob seine Augen und sah, und siehe, Esau kam und mit ihm 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und Rahel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde und ihre Kinder voran und Lea und ihre Kinder dahinter und Rahel und Josef zuletzt. Er selbst aber ging vor ihnen her und warf sich siebenmal zur Erde nieder, bis er nahe an seinen Bruder herangekommen war. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten. Was für ein Ende. Was für eine Geschichte. Ein wundervolles Happy End. Aus diesen zwei jungen Männern, die sich in ihrer Jugendzeit ja gegenseitig fast die Köpfe einschlugen, werden zwei große Lager, werden später auch zwei große Völker, die sich hier in diesem Punkt miteinander versöhnen. Und die aufeinander zugehen und sich gegenseitig umarmen und sich küssen. Und Jakob stellt sich sehr bewusst als Knecht Esaus dar. Er demütigt sich, er verbeugt sich siebenmal. Ihr Lieben, wie oft fällt es uns in unserem Leben schwer, genau das zu tun? Jakob hätte das Recht. Er war derjenige, dem die Prophezeiung zustand, dass Esau ihm dienen wird. Dass er als der Jüngere seinem Bruder vorstehen wird. Und trotzdem geht Jakob hier auf die Knie. Trotzdem geht Jakob hier auf die Knie und er demütigt sich und die zwei können eins werden. Die können sich wieder versöhnen, umarmen und sie weinen miteinander, weil wieder endlich Frieden ist. Wie sehr wünschen wir uns das manchmal auch in unseren Familien? Wie sehr wünschen wir uns das manchmal auch in unseren Gemeinden? Wie sehr wünschen wir uns das manchmal auch auf unseren Arbeitsplätzen? Dass da endlich Frieden ist. Nicht Waffenstillstand. Nicht ein Akzeptieren, okay, ist in Ordnung. Kein Arbeitsverhältnis, nein, ein tiefer Frieden. Eine tiefe Aussöhnung, ein ganz füreinander da zu sein. Und auch hierzu möchte ich eine Stelle aus dem 1. Johannesbrief vorlesen. 1. Johannes 4, ab Vers 7. Die Überschrift hier heißt, Gottes Liebe verpflichtet zur Bruderliebe. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es nicht mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Was für eine Wahrheit, was für eine tiefe Wahrheit, die wir heute hier und jetzt erleben dürfen. Ihr Lieben, Gott hat dich und mich so sehr geliebt, dass er bereit war, seinen Sohn zu geben. Das feiern wir. Er hat seinen Sohn nicht gegeben, damit er hier ein wenig auf der Welt ist, ein wenig Mitleid mit uns hat und vielleicht ein gutes Vorbild ist. Nein, er hat ihn gegeben, damit er für uns am Kreuz stirbt. Und jetzt sind wir befreit. Wir sind befreit von all dem, was uns kaputt macht, was uns zerstört. Wir sind auch befreit von Zank und Streiterei in den Familien. Und weil Gott uns geliebt hat, sind wir dazu in der Lage zu lieben. Ihr Lieben, ich bin nicht dazu in der Lage, meinen Bruder und meine Schwester zu lieben, es sei denn, ich nehme jeden Tag aufs Neue die Vergebung Jesu Christi in Anspruch. Es sei denn, ich merke jeden Tag neu, was für ein Sünder ich bin und dass ich Jesus Christus brauche, dass ich sein heilendes Blut brauche, weil ich sonst verloren gehe. Und nur so kann ich über all das, was mein Bruder und meine Schwester tut, nur so kann ich über all das hinwegsehen. Nur so habe ich die Kraft zu lieben und zu vergeben. Nur so kann wirklich tiefer Frieden entstehen, wenn wir geliebt werden. Sind wir dazu in der Lage zu lieben. Nur wenn wir von Jesus Christus befreit sind, nur wenn wir von ihm erlebt und erfahren haben, was es bedeutet, all das, was dreckig und kaputt, all das, was zerstörerisch in uns ist, weggenommen zu werden, nur dann sind wir in der Lage, auch unseren Bruder und unsere Schwester zu lieben. Ich möchte zusammenfassen. Würde ich Jakob wählen? Nein. Mir ist der Esau viel sympathischer. Das ist ein Mann. Aber Gott entscheidet nicht nach Aussehen. Gott entscheidet auch nicht nach Taten und Werken oder Einstellungen. Gott hat hier eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung ist so ausgefallen, dass der Jüngere über dem Älteren steht. Und Gott hat auch für dich und deine Familie einen Plan. Und wenn du mit Neid und Eifersucht und Streiterei versuchst, deinen Bruder und deine Schwester zu zerstören und dich über sie zu stellen, dann ist es Kritik an Gottes Verteilung. Dann ist es Kritik an Gottes Gnade, die er dir zukommen ließ, mit all den Fähigkeiten, Gaben, aber auch mit all den Dingen, die du von ihm bekommen hast. Das Zweite ist, hör auf zu kämpfen. Hör auf mit Menschen und auch mit Gott zu kämpfen. Hör auf, Dinge anzuhäufen, immer der Beste sein zu wollen, immer als Erster da zu sein. Nein, fange an, den Segen, den wir in Jesus Christus bekommen haben, anzunehmen, indem du in einer intensiven Beziehung mit Jesus Christus lebst. Und wenn du in dieser Beziehung lebst und täglich die Vergebung in Anspruch nimmst, dann wird Gott Frieden in deine Familie bringen. Dann wird Gott Heilung schenken. Kein Waffenstillstand, tiefen Frieden, den unser Verstand nicht begreift, weil plötzlich Liebe da ist. Liebe, die deine Sünden, aber Liebe, die auch die Sünden deines Bruders und deiner Schwester zudeckt. Amen.